Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Enlighten Next Webcast im Rahmen noch immer der Herbstakademie, die in 14 Tagen hier in Frankfurt stattfinden wird, zum Thema Jenseits von Tradition, Moderne und Postmoderne, die Kultur der Zukunft. Ich begrüße zu unserem heutigen Studiogespräch hier Dr. Axel Zimke. Axel, bist du schon online?
Ja, ich bin schon online. Hallo, Axel. Tom.
Herzlich willkommen zu unserem Webcast hier. Und Sonja, Student.
Sonja, bist du hallo, da? Tom, und hallo, Axel.
Hallo, Sonja.
Schön, beide hier auf der Leitung zu haben. Wir sind hier per Telefon verbunden. Dr. Axel Zimke und Sonja, Student, sind auf der Herbstakademie unsere Referenten zum Thema Pädagogik und Erziehung. Und wir wollen heute einfach auch ein Vorgespräch führen zu der Frage, inwiefern Pädagogik, Erziehung eine wesentliche Rolle für eine Kultur jenseits der Postmoderne spielen kann und wenn ja, welche. Beide beschäftigen sich seit Jahren, Jahrzehnten mit dieser Frage. Axel ist in einer Rudolf-Steiner-Schule Lehrer für Biologie, Chemie und Philosophie und Schauspiel, wenn ich es richtig hier notiert habe.
Ja, ja, stimmt.
Und Sonja, die kennen wir aus anderen Zusammenhängen, Sonja, aber du hast eben auch noch eine zweite Seite, eine pädagogische Seite. Du hast einerseits eine Kommunikationsagentur, die sehr viel mit Pädagogik zu tun hat, mit Kindererziehung. Du hast auch einen Verein, der heißt Macht Kinder stark für Demokratie. Und du bist im Rahmen der Deutschen Integralakademie auch tätig im Arbeitskreis in der Fachgruppe für integrale Pädagogik. Also ich habe beide sehr spannende Zugänge zu dieser Frage, inwiefern Pädagogik in einer Kultur jenseits der Postmoderne eine wichtige Rolle spielt. Dass es eine wichtige Rolle spielt, glaube ich, ist jedem einleuchtend. Aber ich würde euch mal die Frage stellen, von eurem Blickwinkel, einerseits als aktiver Lehrer mit einem sehr starken, auch philosophischen Hintergrund, andererseits als eine Frau, die von der integralen Theorie sehr engagiert ist für Demokratiepädagogik und für Demokratieentwicklung, wie seht ihr die Rollen einer Pädagogik für eine Kultur der Zukunft? Axel, wenn ich einfach mal dich als erstes fragen darf.
Eine Pädagogik der Zukunft, das ist natürlich immer ein bisschen eine Frage, wie man diese ganze Zukunft sieht. Ich bin ja der Auffassung, die man vielleicht im Kontext unseres Themas postmodern nennen kann, dass man, was die Zukunft betrifft, eigentlich nur relativ wenige klare Vorhersagen machen kann. Also du hast schon gesagt, sicherlich wird Pädagogik eine große Rolle für eine Kultur der Zukunft spielen und man könnte sich da noch ein paar andere Superlative ausdenken. Aber letztendlich denke, gehe ich dann mit vielen postmodernen Denkern in der Hinsicht recht konform, dass man sagen kann, wie die nun konkret aussehen wird, das wird sich zeigen. Das ist eine ziemlich komplexe Entwicklung und welche Rolle dann Pädagogik und Schule in fernerer Zukunft in irgendeiner Form spielen wird, das wird sich zeigen und das hängt nicht zuletzt davon ab, was wir überhaupt mit Pädagogik vorhaben. Also letztlich sind wir es diejenigen, die eine Pädagogik der Zukunft gestalten und die Frage ist halt, wie wird diese Pädagogik aussehen, wie kann die den Anforderungen einer modernen, postmodernen oder dann vielleicht sogar postpostmodernen Gesellschaft in irgendeiner Form gerecht werden. Und ich würde eben diese Frage eher von der Seite her stellen, wie können wir Pädagogik gestalten, dass sie wirklich eine Rolle in dieser Kultur der Zukunft spielen kann.
Ja, absolut richtig, weil die Zukunft, würde ich ja auch einfach zustimmen, ist das, was wir daraus machen.
Ja.
Und lass mich dann die Frage doch vielleicht umformulieren in der Hinsicht, was denkst du, ist der nächste Schritt im Bereich der Pädagogik, der getan werden muss, um hier nicht auf der Stelle zu treten, sondern neues Terrain zu betreten?
Ich denke...
Ich will nicht fragen, oder?
Nee, ich will
am Fragen noch mal kurz
was sagen.
Ja, okay. Ja, was ist der nächste Schritt? Also wir hatten ja schon das Thema Wirtschaft. Ich denke, wenn man so fragt, was für eine Rolle soll Schule überhaupt spielen, dann kommt man eigentlich relativ schnell zu einem einigermaßen allgemein akzeptierten Kontext. Ja, also schon Kinder wissen, Kinder gehen in die Schule, um da irgendwas zu lernen. Und schon diese Titel Bildung und Erziehung als Anspruch von Schule, die zeigen, dass es so mit Lernen mit irgendwie Stoff hineinstopfen in Schüler nicht getan ist, sondern dass Lernen wirklich in einem sehr umfassenden Sinne gemeint ist. Und eigentlich kann man sich das ganz leicht machen. Als Lehrer guckt man dann einfach in die Richtlinien, die die Bildungsministerien zu dem Thema haben. Und die schildern in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Bildungsauftrag von Schule als die Selbstentfaltung der Schüler in sozialer Verantwortung. Und das ist so eine Sache, die ich eigentlich ganz gut finde. Das ist so ein Bildungsauftrag, wo man auch als Waldorflehrer im Prinzip dahinter stehen kann. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist nun, wie füllt man diese persönliche Entfaltung? Also ich denke auch jeder Schüler, jedes Kind mehr implizit, auch jeder Jugendliche schon ganz explizit wird dieser Aussage zustimmen. Ich möchte mich entwickeln in meinem Leben. Das ist bloß für viele Jugendliche einfach die Frage, wo entwickle ich mich? Entwickle ich mich wirklich in der Schule, im Unterricht? Oder entwickle ich mich eher in der Clique, in irgendwelchen Medien, in Freizeitbeschäftigungen, in Fußballvereinen oder sowas? Und wenn ich mich in der Schule entwickle, entwickle ich mich wirklich im Unterricht oder entwickle ich mich eher im Kontext all dessen, was man so schön den geheimen Lehrplan nennt? Also beschäftige ich mich vor allen Dingen mit Lernen, wie finde ich Freunde, wie genieße ich ein gewisses Image in der Klasse? Wie vermeide ich irgendwelche Arbeiten, die mir unangenehm sind? Wie verberge ich Wissenslücken? Wie bringe ich Lehrer zum Nervenzusammenbruch? Das sind auch alles Lernthemen und Selbstentfaltungsthemen von Schülern. Und das, was in der Schule im Unterricht selber unterrichtet wird, das muss das nicht unbedingt sein. Und ich denke, auch Eltern haben den Anspruch an ihre Kinder, dass sie sagen, an die Schule, meine Kinder sollen sich dort entwickeln. Aber umgekehrt denke ich, dass Eltern auch die Entwicklung ihrer Kinder nicht nach dem bewerten, und ich finde das auch ganz richtig, auch nicht bewerten sollten, wie sie sich im Kontext des Unterrichts entwickeln. Fragt man umgekehrt mal, was Eltern und Kinder von Schule erwarten, hört man, ich finde schon leider sehr oft, ja, gute Abschlüsse erreichen, die mir irgendwie eine persönliche Biografie eröffnen, und im Kontext auf dem Weg dahin halt gute Noten, Versetzung in die nächste Klassenstufe. In Deutschland natürlich auch schon ganz früh die Frage nach einer entsprechenden Schulform, wo ich diese Ziele erreichen kann. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie werden denn solche Abschlüsse und Noten vergeben, da sieht man sehr schnell, dass von diesem Anspruch einer umfassenden Entfaltung der Persönlichkeit in sozialer Verantwortung da verhältnismäßig wenig übrig bleibt. Noten vergeben, Abschlüsse vergeben werden nach, vor allen Dingen nach intellektuellen Leistungen und andere Entwicklungslinien, wie man so auf Wilberisch sagen würde, spielen da kaum eine Rolle und soziale Verantwortung schon gar nicht. Das heißt, dieser Anspruch, den man hat an Pädagogik, der wird in der Realität von Schule eigentlich wenig realisiert. Und ich denke, für mich wäre es schon wirklich so ein Ziel von Pädagogik, dass man wirklich diesen Anspruch, Persönlichkeit, Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler in sozialer Verantwortung wirklich in die Realität umsetzt.
Vielleicht dran anknüpfen, also was genau, was teilweise auch in Richtlinien von Schule steht, aber immer nur im Kleingedruckten oben drüber, also individuelle Entwicklung und soziale Verantwortlichkeit. Also in unserem Demokratieprogramm heißt das sozusagen Beteiligung und Verantwortung an der Welt. Also wie kriege ich Kinder dazu, oder wie unterstütze ich sie dabei, durch alle Stufen der Entwicklung zu gehen, sodass sie sozusagen sich selbst meistern und einen guten Beitrag zur Welt leisten können. Das ist, glaube ich, ganz entscheidende Sache. Und das beginnt, glaube ich, will vielleicht den Weg nochmal auf den Erzieher oder die Erzieherin oder Pädagogen selbst bringen. Das bedeutet, dass wir selbst eine Vorstellung davon haben. Also, dass Lehrkräfte auch ein Vorbild sind dafür, für Entwicklung. Also für Entwicklung, die nicht irgendwie stehen bleibt und nur noch in die Breite geht in Entwicklung im Erwachsenenalter, sondern selbst eine Vorstellung haben von Potenzialentfaltung sozusagen auf allen Linien, auf allen Ebenen, also eine gute Landkarte haben, wohin sie sich entwickeln. Das ist, glaube ich, das beste Vorbild für Kinder selbst, wenn sie sehen, da ist jemand, der will sich auch entwickeln. Das ist das, was wir immer so schön umschreiben mit Schule als lernende Institution oder Lehrer als Lernende. dafür sozusagen ein Vorbild geben, dafür, wie sich ein Mensch entwickeln kann und wie er sich nicht gegen die Gemeinschaft entwickelt, sondern ein hohes Maß an Verantwortung für die kleinere, für jüngere Kinder, eine kleinere Gemeinschaft und eine immer größer werdende Gemeinschaft entwickelt. Also von der Familie über die Kindergruppe hin zur Kommune, hin zum eigenen Land, hin zur Welt und bis hin, sagen wir mal, zum Kosmos, so wie wir uns Entwicklung vorstellen. Das ist so eine Sache, die ich ganz wichtig finde, dass jeder also, selbst wenn er nicht Schulleiter oder Kultusminister ist, bei sich selbst anfangen kann, so ein Vorbild für Entwicklung zu sein. Das heißt, auch am neunten Stand sozusagen der pädagogischen Kenntnisse zu sein und das Beste fürs Kind in einer modernen demokratischen oder postmodernen demokratischen Informationsgesellschaft zu sein, die selbst weiß, dass sie sich weiterentwickeln muss, um die globalen Probleme lösen zu können. Das ist die eine Seite. Und ich würde gern auch noch auf die andere Seite kommen. Da habe ich beim Herfahren drüber nachgedacht. Was Kinder auch ganz stark brauchen, ist neben diesem Entwicklungsaspekt sozusagen auch so Erwachsene, die wirklich ein grundlegendes Ja zum Leben haben. Wir leben ja in so einer Zeit, wo alles beliebig ist, wo alles relativiert wird, keine festen Werte da sind. Und ich glaube, dass es für Kinder ganz wichtig ist, Menschen zu haben, denen sie einfach Vertrauen kommen und die vertrauen können und die aus dieser existenziellen Unsicherheit, ob das alles denn Sinn macht, die wissen, die einfach in der Lage sind, ein grundlegendes Ja zum Leben zu geben. Und dafür, da kommen wir auch zum Thema unserer Herbstakademie, da ist dieser Seins- und Werdensaspekt wichtig, dass wir wissen, wir sind eben nicht nur diese Form oder diese Person, die relativ ist, sondern es gibt noch was, das ist darüber hinaus. Und nur wenn wir das erkannt haben, können wir auch ein grundlegendes Ja zum Leben sagen. Und das ist für Kinder, glaube ich, in dieser Zeit der Fragmentierung, der Unsicherheit ganz wichtig, Erwachsene zu haben, die so ein grundlegendes Ja sagen können. Also vor allem, je kleiner die Kinder sind und je weniger sie das selbst rausfinden können, desto wichtiger ist das. Und deswegen ist es beides wichtig, mal voll in der Welt zu sein, auf der Höhe der Zeit, mit seinen pädagogischen Kenntnissen, seiner eigenen Entwicklung, aber auch jenseits der Zeit zu sein, also im Absoluten zu ruhen und sich auf der einen Seite und frei zu sein in der Welt, sich als dieser gesamte Entwicklungsprozess zu sehen. Also das ist, glaube ich, eine Dimension, die ist noch viel zu wenig entwickelt. In dieser ganzen pädagogischen Diskussion, wo wirklich viele tolle Aspekte da sind, also auch jetzt in den Demokratieprogrammen oder in dem, was Axel so sagt, also wie kann man Verantwortung entwickeln, Kinder dabei fördern. Aber dass der Erzieher selbst so eine Beziehung zu etwas Höchstem haben muss, das ist, glaube ich, noch ganz wenig entwickelt. Das ist eher peinlich für aufgeklärte Menschen.
Das ist ein sehr interessanter Schwerpunkt, den es durchaus ist, der wirklich auch eine Betonung hat, dass es hier einfach auch eine Beziehung zu etwas geben muss, das, ich würde mal so formulieren, dass über was Weltliches hinausgeht. Eine Beziehung zu einem, zu einer Transzendenz, zu einem Seinsgrund, wie immer man das formuliert. Das ist ein Schwerpunkt, wo ich einfach die Frage auch an Axel an dich stellen würde, willst du dich diesem Schwerpunkt von der Sonne hier anschließen? Ist das wichtig für eine neue Pädagogik? Ist das ein zentraler Punkt, um hier etwas setzen zu können?
Für mich ist die Frage, ob das wirklich so zukünftig ist. Ja? Also für mich ist auch die Frage, ob das wirklich so wenig entwickelt ist. Jetzt mal völlig abgesehen von Schulform. Ich denke, dass im Prinzip für zu einem gelungenen Unterricht so eine mehr oder minder wahrgenommene, also als solche wahrgenommene Spiritualität eigentlich immer dazugehört. Also fast auch schon so ein Allgemeinplatz ist mit wie der Kinder gehen in die Schule, um zu lernen. Ich denke, so ein ähnlicher Allgemeinplatz, der aber unglaublich wichtig ist, ist einfach dieses die Kinder brauchen Erwachsene, die für sie da sind. Und in diesem für sie Dasein steckt meiner Ansicht nach eben so ein Aspekt von Spiritualität, ohne den, glaube ich, schon seit Jahrhunderten Lehrer nicht auskommen. Ja? Ich denke, dass überhaupt einen guten Lehrer schon seit ewigen Zeiten ausmacht, dass er in seinem Unterricht wirklich gegenwärtig oder wie man es in neueren spirituellen Traditionen nennt, wirklich präsent ist, wirklich da ist mit allen Sinnen, mit seinem gesamten Verstand, mit seinem Intellekt, aber auch mit seinen Emotionen, natürlich auch ganz stark mit seinem Willen und mit seiner Wahrnehmung der Schüler. Und ja, ist, also ein schönes Wort dafür, was ich da gerne verwende, ist immer geistig.
Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, Axel, das ist ein absolut wichtiger Schwerpunkt. Wenn ich die Sonja richtig verstanden habe, hat sie aber noch eine Dimension dazu gemeint. Also neben dem für die Schüler da sein, dass da ein Bezugspunkt da ist.
Ja.
Und würdest du sagen, dass das auch ein allgemein Platz ist oder ist das eine?
Nee, das denke ich nicht. Ja. Okay. Das ist eigentlich die eine Seite.
Ich versuche mal das zu interpretieren, was du gesagt hast. Ich glaube, du hast in einem Punkt recht, wo du sagst, wenn der Lehrer wirklich das Beste fürs Kind will, so, dass er dann über sich hinauswächst, also dann eigentlich mit seinem besten Teil verbunden ist, wo er nicht nur was für sich macht, sondern was darüber hinausgeht. Also das glaube ich. Ich glaube nur, dass dass Lehrer auch das oft erreichen, wenn sie, sagen wir mal, in ihrem besten Teil sind und wirklich dann in einen Flow-Zustand oder sowas kommen. Ich glaube nur, dass die Bewusstheit darüber, wo man denn da gerade war, dass die nicht so hoch ist, weil, sagen wir mal, bei aufgeklärten Menschen, muss ich leider in meinem Programm so feststellen, Spiritualität nicht so einen guten Ruf hat. Weil das oft mit dieser mythologischen Gottesvorstellung verbunden ist, also Mann mit weißem Bart oder jetzt, ich sag das mal so als Stichwort, nur nicht despektierlich, so dass man weiß, was gemeint ist, oder mit irgendwelchem Ego-Kram, so, der nicht so richtig durchdacht ist, dass Lehrer eigentlich eher so ein bisschen rumdrucksen, wenn sie nicht gerade aus dem Zen kommen, sag ich mal, und sagen, ja, ich mach das jetzt aus dem Jetzt oder so. Aber das ist in der offiziellen pädagogischen Diskussion kommt es überhaupt nicht vor. Also da, wo über Lernziele und so diskutiert wird, bei Waldorfschulen ist das sicherlich anders, aber wo ich tätig bin, spielt diese Dimension sozusagen fast gar keine Rolle. Und wenn jemand spirituell ist, dann macht er das privat in seiner Freizeit, aber das ist eher mit so einem gewissen Tabu belegt. Also es gibt eine gute, weiß ich, Religiosität im christlichen Sinne, in dem Sinne, dass es Ethikunterricht ist und so wirklich tolle Projekte gemacht werden, aber Spiritualität auf, sag ich mal, der Höhe unserer Zeit in so einem postmodernen Kontext spielt in der schulischen Diskussion, also offiziell in den Kollegien, überhaupt keine Rolle und man agiert da sehr, sehr vorsichtig. Also ich glaube, da kann man nicht die Waldorf-Tradition, kann man nicht so übertragen, und ich kenne auch viele Eltern, die sagen, naja, ich schicke mein Kind dahin, die sind halt so liberal, so tolerant und fördern die Kinder gut, und den spirituellen Hintergrund, der spielt für mich nicht so eine Rolle. Also das, was ich so mitkriege. Und das zu rehabilitieren und zu sagen, dass der Bezug zu etwas Größerem, ohne dass man missionarisch oder klerikal mythisch wird, da müsste, glaube ich, noch viel dran arbeiten, zu sagen, das sind keine Spinnerten oder outmoded Leute, sondern das sind Leute, die voll in der Welt sind, aber nicht nur von der Welt sind. Und das ist, da haben wir, glaube ich, noch eine große Aufgabe vor uns. Also aus meinem Kontext her gesehen.
Ja, ich denke, das stimmt ganz genau. Ja, ich wollte dir da auch dann mit dem, was ich gesagt habe, keineswegs widersprechen, sondern ich wollte eigentlich eher so die andere Seite noch dazustellen. Du sagst, dass wir brauchen Pädagogen, die in der Welt sind. Wie hast du dich ausgedrückt?
Voll in der Welt, aber nicht nur von der Welt,
genau das ist es, ne? Und dieses Voll in der Welt ist, denke ich mal, wirklich etwas, was ganz stark mit Spiritualität zu tun hat, in der im Prinzip jeder Lehrer in gelungenem Unterricht drin ist, in seiner geistigen Gegenwart, in diesem Flow-Zustand. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich diese interessante Sache, weil worüber, denke ich, unter vielen Lehrern in der Staatsschule sicherlich vor allem wenig Bewusstsein ist, dass diese Form von Spiritualität auch halt wirklich gepflegt werden muss.
Ja.
Die lernt man nicht in der pädagogischen Ausbildung, und im Prinzip ein Lehrer merkt irgendwann oder seine Schüler merken, der hat dieses gewisse Etwas als Lehrer, was gerade diese Geistesgegenwart ausmacht. Aber eben genau das kann man auch schulen durch die eigene Spiritualität. Und dort ist der Aspekt, von dem du gesprochen hast, den ich voll so zustimmen kann, dass eben dieses Gründen im Absoluten, hattest du es, glaube ich, ausgedrückt, dass das wirklich so ein Aspekt ist, wo diese Geistesgegenwart und diese Präsenz und dieses Dasein für die Kinder auch wirklich erübt werden kann. Und das Spannende ist, das fällt einem auch erst dann auf, wenn man so ein bisschen Erfahrung so in Meditation und sowas hat, dann merkt man auf einmal im Unterricht, oh, das fühlt sich irgendwie genauso an, ja? Oder man merkt, wenn Unterricht nicht gelingt, ich bin irgendwie ich bin da nicht drin. Ich habe überhaupt den Bezug zu dieser Gründung im Absoluten oder zu diesem religiösen Rückbinden. Ich habe das verloren und schon funktioniert der Unterricht nicht mehr. Oder ich erlebe das eben und alles ist im Flow, ja. Alle Schüler sind an irgendwas dran, die ganze Klasse und der Lehrer sind wirklich in einer Sache drin und irgendwie lösen sich meine Grenzen in diesem Unterrichtsgeschehen genauso auf, wie sie sich in der Meditation auch auflösen.
Ja.
Und das finde ich eben das Spannende, ja, dass diese beiden so ein ganz alltäglicher, ganz hier im Jetzt befindlicher Aspekt von Spiritualität sich dann wirklich trifft mit einer, der sich zu Hause im Meditationszimmer oder wo man immer das machen möchte, im Prinzip auch entwickeln kann, dass da so ein Brückenschlag da ist.
Und ich stimme dir da sehr zu, was ich glaube eben, dass den Lehrern oder in der Pädagogik, dass dafür wirklich eine Landkarte fehlt. Weil was heißt schon Erziehung oder Bildung? Das heißt ja Entwicklung von Potenzialen, ne? Potenzialen, die in mir stecken und die gesellschaftlich auch entwickelt werden müssen. Die eine Seite ist ja, dass ich das für mich entwickle und die andere Seite, dass ich erstmal dahin komme, wo die Gesellschaft steht, als Kind oder so, und auch darüber hinaus wachsen kann und eine Gesellschaft sich auch dessen bewusst ist, dass bei der großen Veränderung heute Kinder nicht dastehen bleiben, wo wir heute sind und wir möglichst auch nicht dastehen bleiben, wo wir heute sind, weil Bewusstsein, Gesellschaft sich entwickeln und es darum geht, diesen Prozess zu verstehen durch eine gute Landkarte der individuellen und gesellschaftlichen Potenziale auf der einen Seite. Das ist die eine Seite, die Seite des Kontextes und des Verständnisses, und die andere Seite ist die, was kann ich dazu beitragen, ne, diesen Prozess zu befördern. Das ist nicht irgendwas, was sich außerhalb von mir vollzieht, sondern ich kann was dazu beitragen, oder in einer ganz weiten Perspektive kann ich auch sagen, ich bin auch dieser Prozess, das ist nichts Getrenntes von mir. Also da kann man nicht mehr gucken und sagen, wer macht das denn jetzt? Also ich hätte gerne, dass es anders wird, gibt es hier jemanden, der das tut? Weil dann guckst du immer, das bin ich, der oder die dazu beitragen muss. Und das ist, glaube ich, diese evolutionäre Perspektive noch Teil eines sich entwickelnden Kosmos, sagen wir, als materielle Form und auch als Bewusstsein zu sein. Das ist natürlich aus dieser Perspektive erwächst natürlich Lust an Erkenntnis und nicht sagen, jetzt schon wieder lernen und Mist und hab doch keinen Bock oder so. Also wenn man dafür begeistert ist, sozusagen Potenziale zu entwickeln und sich immer besser zu erkennen, was beizutragen, dann feuert das auch die Kinder an. Und die werden vielleicht nicht den ganzen Kontext und Kosmos und Tralala verstehen, aber die werden sehen, da ist irgendwas, so Lust am Erkennen, am Gestalten oder so, dieser kreative Impuls, der im Kosmos steckt. Ne? Und guter Unterricht befördert das. Ne? Dann, wenn die Augen glänzen bei den Kindern, die wollen was Neues erfahren, das ist ja ein Teil dessen. Was sich in der Gesamtevolution und in jedem einzelnen Menschenkind vollzieht. Ständig. Und wo, glaube ich, Lehrkräfte, wenn sie das verstehen, einfach einen tollen Kontext oder sowas wie eine Lernwerkstatt, so eine Lernumgebung schaffen können. Ne? Und Teil dieses Prozesses sind und selbst was dabei lernen. Also das ist oft so, dass Lehrer so gesehen werden, die lehren nur was. Die lehren natürlich das Beste, was sie wissen, aber wenn sie nichts lernen, dann sind sie kein Modell für Kinder, die lernen oder so. So wie ein Künstler, der Kunst beibringt und Kunstkäse findet. Das kann ja nicht klappen irgendwie. Das ist, glaube ich, was diese geistige Atmosphäre in einem großen Kontext herzustellen und dann zu gucken, wo steht jedes Kind, wie kann ich das fördern, wie kann das Kind auch was beitragen. Das ist auch eine total klasse Sache. Und das, was mich eigentlich dann in dem ganzen Prozess mit Kindern zu arbeiten, begeistert. Weil die Evolution sich ständig vollzieht. und nicht irgendwie, was ist was bei Lehren, sondern in jedem Kind sieht man Evolution. Das durchläuft den ganzen Entwicklungsprozess, den die Menschheit vollzogen hat. In jedem Einzelnen, der Gang wird neu entdeckt, die Schrift wird neu entdeckt, alles wird immer neu erfunden. Und wenn, glaube ich, eine Lehrkraft das sieht, dann ist das total begeistert, finde ich, mit so kleinen Menschenkindern den Prozess immer wieder durchzumachen und selbst sich zu entwickeln. Also das ist, glaube ich, das Wichtige ist so diese weite Perspektive auf das zu haben.
Hm. Wobei mein Kontext natürlich da jetzt eher die Jugendlichen sind.
Ja.
Da ich vor allen Dingen Oberstufe unterrichte, aber ja, also so ab 14 Jahre bis halt, und da ist es aber, denke ich, auch nicht anders. Ja. Nur, dass man im Prinzip so da immer so diese Einbettung in dieses, wie ich denke, noch durch und durch moderne Bildungssystem vor dem Hintergrund hat. Und dadurch im Prinzip auch sehr viel, ja, also sehr viele, mit sehr vielen Erwartungen von Schülern, die dann schon sehr in Richtung, was bringt mir das jetzt hinsichtlich Abschluss und sowas, selbst an Waldorfschulen konfrontiert ist. Und wo ich mich teilweise dann auch eingeengt fühle in diesem, ja, in diesem wirklich Forschen, gemeinsam irgendwas erforschen, gemeinsam in irgendeine Richtung entwickeln, gemeinsam etwas entwickeln und neu hervorbringen, wo nicht schon vorneweg feststehen muss, was da im Prinzip rauskommt. Ja. Aber ansonsten, ich sehe das genauso wie du. Ja,
ich habe mich so erinnert an die vorletzte Herbstakademie, als du den Vortrag über Hegel gehalten hast. Da habe ich gedacht, Mensch, wie gern wäre ich zu dir in Philosophieunterricht gekommen und wie toll das ist, wenn jemand so begeistert forscht. Und das ist der ist als Lehrer an der Schule und das ist einfach ansteckend. Und da ist, glaube ich, das ist das, wo viele Lehrer ja sagen, ja, ach, ich kann da nichts machen, die Lehrpläne sind so und so. Und ich sage immer, natürlich kann ich unterschiedlich machen. Ich kann mehr machen, wenn ich ein Schulleiter bin oder woanders, aber jeder kann an seinem Platz was machen. Ne? Und schon allein mit dieser Haltung in die Schule zu gehen und ein Beitrag der Veränderung zu sein, ne? So, das ist, glaube ich, das, wo jeder sofort und jede sofort mit anfangen kann. Mhm. Ne? Und man nicht erst sagt, erst muss ich das System ändern und dann kann ich was. So aus bei Lehrern ist ja dieses oft so verbreitet, so man kann nichts so tun und so, weil es ist ja auch, und man muss ja auch sagen, das ist ja schwierig, Systeme zu ändern. Und das Schulsystem ist ja auch nicht ganz unzäh, könnte man so sagen.
Ja.
Aber wirklich zu gucken, es gibt tolle Beispiele und je mehr man, sagen wir mal, Macht und Verantwortung hat, im Sinne von Ermächtigung, was Gutes in die Welt zu bringen, desto mehr kann man tun. Das sage ich zum Beispiel mal den Referendaren, wenn sie sagen, ich komme als armes Würstchen an und muss erstmal machen, was alle machen, sage ich, sehe zu, dass der Schulleiter wert, strengt euch an und das wird mehr verändern.
Ja.
So.
Das ist der Vorteil an der Waldorfschule, dass man dann schon ziemlich bald Schulleiter ist, da wir ja in der Schule im Prinzip alle so uns selbst verwalten. Und das ist sicherlich eine Sache, die ich an dieser Schulform sehr, sehr schätze, dass man da wirklich sehr, sehr große Gestaltungsspielräume genau in dieser Hinsicht hat. Ja. Aber ich denke, dass Eingangsfrage von Tom war ja dieses, was wäre der nächste Schritt, ja, den wir tun müssten. Und ich denke, dass wenn man die Frage so formuliert, was ist das, wo jeder einzelne Lehrer wirklich bei sich anfangen kann, ohne eben am System irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu machen, dann ist es sicherlich genau das, was wir jetzt im Prinzip umrissen haben, wo auf alle Fälle ein Ansatz bei jedem möglich ist. Ja,
ja, und darüber hinaus, glaube ich, Axel, das ist der erste Schritt. Und das andere ist natürlich zu gucken, wie kann ich meine Schule von da, wo ich bin, verändern. Und es gibt einfach ganz viele, finde ich, tolle Schulen in Deutschland, wo man sagt, die zum Beispiel ausgezeichnet sind bei dem Deutschen Schulpreis der Bosch-Stiftung, die so Wert legen auf A, gute Leistung, aber auch eine gute Beziehungsqualität. Also so Tugenden, sag ich mal, oder Stärken der Moderne und Postmoderne, dass das nicht so gegeneinander geht, dass man keine ideologische Diskussion führt, leiste ich nur was oder darf ich auch ein guter Mensch sein und darf ich auch eine Ordnungsstruktur haben. So, also dass dieser Kulturkampf an den Schulen, also die Traditionalisten gegen die Modernisten, gegen die Postmodernisten, dass der eben eingestellt wird und dass wir, sagen wir mal, auch würdigen, sagen, was vorher war was die Stärken der jeweiligen Entwicklungsebenen waren. Und ich glaube, aus einer integralen Perspektive jetzt so, kann man das auch würdigen, dass man sagt, das braucht man alles. Also ich dachte daran auch, wir brauchen eine Ordnungskultur, also man braucht auch Regeln des menschlichen Zusammenlebens und Kinder müssen das auch lernen, in der Gesellschaft sich einzufinden. Und sie müssen auch lernen, darüber hinauszuwachsen und die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und das sind, also modern zu sein, sich ein eigenes Urteil zu bilden, aufgeklärt zu sein, Leistungen zu erzielen, das Beste aus sich rauszuholen, das Beste in anderen zu schätzen, selbst wirksam zu sein und gleichzeitig eine gute Beziehung zu haben zu anderen Menschen auf der Grundlage von Respekt, Anerkennung, sowas. Und dass das alles Platz hat, das ist ja fast schon, sagen wir mal, aus meiner Sicht integral, dass man sagt, ich kann das alles würdigen. Und dazu kommt eben eine Perspektive, dass es irgendwas gibt, was noch größer ist als wir alle, was wo das eingebettet ist. Das
Sonja, ist, glaub, wenn ich dich ja fragen kann, ein bisschen langsamer zu gehen.
Ja, ja, du siehst mich, packt es immer mal.
Ich möchte dich auch deswegen bitten, hier ein bisschen langsamer zu gehen, weil ich es einen ganz wesentlichen Punkt halte, das, was du gerade einbringst. Weil du hier auch du hast ja auch diesen Kulturkampf angesprochen, von einer Ordnungskultur, einer Volkskultur. Da ist ja auch ein Entwicklungsgedanke drinnen, den du hier so mit reinbringst, und einfach zu sehen, dass hier verschiedene Werte von verschiedenen Kulturen in der Pädagogik sich zeigen, die alle ihren Eigenwert und auch ihre Beschränkungen haben.
Mhm.
Und wenn ich die richtig verstehe, geht ja darum, wirklich auch zu sehen, was diese Kulturen jeweils beitragen, aber auch, wo über sie hinausgegangen werden muss. Und einfach so, wenn du aus deiner Sicht nochmal sagen kannst, was sind denn diese Aspekte hier, die hier zusammenspielen und die miteinander eine Dynamik ergeben, aus der man auch weitergehen kann?
Also ich gehe vielleicht mal so ein bisschen vom Kind aus. Also wenn Kinder sich so von der Phase, wo sie, weiß ich, so ihr Ich entwickeln und das Wort Nein mal so beherrschen und das sozusagen in Extenso ausleben, wenn sie dann sozusagen ins Schulalter kommen, dann ist das oft so, dass man auch Regeln lernt, Regeln einzuhalten, dass man die Perspektive erweitert, sozusagen den anderen mit in den Blick zu nehmen. So, und das war ja eine große Leistung, sagen wir mal Zivilisierungsleistung auch der Tradition oder der Prämoderne, der großen Kulturen oder auch der deutschen Kultur, dass Kinder Regeln lernen, dass sie sehen, dass sie nicht nur an sich denken, auch an die anderen. Das ist was ganz wichtig ist. Also dass sowas wie eine Ordnungskultur, aber eine gesunde Ordnungskultur, ne? Aus einer höheren Sicht ist das nicht eine, die sozusagen mit Prügeln sich durchsetzt, sondern wo Kinder zum Beispiel an Regelfindung selbst beteiligt werden.
Aber ich darf noch kurz einwerfen, das ist ja nicht unbedingt ein Pädagogikbegriff, der in den letzten Jahrzehnten sehr populär war.
Nee, das stimmt. Das war oft so populär, dass durch die Postmoderne, dass alles, was Autorität und zu viel Regeln ist, dass das alles autoritär und schlecht und sowas ist. Und dass hier, sagen wir mal, so eine gesunde Form von Ordnungskultur, die jedes menschliche Zusammenleben braucht, dass das einfach ein bisschen schlechten Ruf hatte, nicht insgesamt, aber durch Überziehung. Und das ist einfach wichtig, das zu rehabilitieren und zu schätzen, nicht in dem Sinne, wie es früher war, dass man Kinder einschüchtert und Angst verbreitet, sondern dass man mit Kindern bespricht, wie man in Gemeinschaft zusammenlebt und dass es eben Regeln und Ordnung braucht und das wirklich auch bewusst lernt, dass Kinder können, wenn sie nie gelernt haben, Regeln einzuhalten, können sie Regeln auch gar nicht transzendieren, weil sie dann Regeln an sich schlecht finden und dann große Probleme haben, sich auch in so gute Gemeinschaften einzufinden. Also das zum Beispiel ist sowas. Oder die große Leistung der Moderne, sozusagen diese Kultur, die in der überzogenen Form sagt, Konkurrenz, Leistung und so, das ist ja in unserem Schulsystem noch stark verbreitet, dass nur das Ergebnis zählt und dass man sozusagen keinen reingucken lässt in seine Arbeiten, dass nur der Einzelne zählt. Das hat ja einen gesunden Aspekt darin, dass man um Qualität ringt, sag ich mal, in einem guten Sinne, mit sich selbst und auch mit anderen. Aber gesund eingebunden in eine Gemeinschaft, die sozusagen menschenrechtlich organisiert ist und nicht den anderen niedermacht. Und dazu kommt eben die, was in der Postmoderne oder seit den 60ern eine große Rolle spielt, die Beziehungskultur, dass ein gutes Klima unerlässlich ist für Lernen ohne Angst. Sozusagen, dass dann die Lernfreude gestärkt wird. Also, dass die Beziehung zwischen den Menschen, der Wir-Bereich, ganz wichtig ist und der, das ist zum Beispiel Inhalt so auch der Demokratieprogramme des sozialen Lernens, dass man nicht Fächer unterrichtet, sondern Menschen. Ja, und das wird ja auch stark, Axel kann da ja viel mehr zu sagen, für so von der Gehirnforschung unterstützt, dass wir einfach auch in Gemeinschaft lernen und gutes Lernklima brauchen, um unsere besten Leistungen hervorbringen zu können. Und das ist, glaube ich, was oft streiten sich diese Positionen in Kollegien. Die einen sagen, das haben wir immer schon gemacht, so sind unsere Regeln, unsere Ordnung. Die anderen sagen, Leistung zählt, Leistung und sonst nichts. Und die Dritten sagen, aber die Beziehung. Und das ist ja einfach dumm, dass die miteinander streiten, weil wir brauchen all das. Na, und müssen aus diesem Kampf der Ebenen raus und aus einer integralen Perspektive das bewahren, was gut war, was gut ist an anderen Ebenen und wirklich in einen höheren Kontext einbinden. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn wir damit anfangen, bei uns selbst, dann tragen wir auch zur Befriedung von Kollegien bei, weil wir dann nicht in diesen Kulturkämpfen einfach drin sind, sondern das würdigen können, was an den Positionen gut ist. Axel, ne? Was meinst du?
Ja, ich finde, ich kenne diese Begriffe so, Beziehungskultur, Ordnungskultur, was war es noch?
Und Leistungskultur, so als modernen Leistungskultur, ne? Und das Ergebnis, Leistungskultur.
Ja, ich kenne diese Begriffe jetzt auch vor allen Dingen von dir, von Gesprächen, die wir schon geführt haben, und ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr konstruktiv, sich Kollegien beispielsweise daraufhin anzugucken. Ja? Mhm. Da habe ich wirklich so, nachdem ich das bei dir so gelesen habe, dann wirklich auch mal unser Kollegium mal angeguckt und sowas findet sich wirklich. Und das finde ich ein sehr spannender Ansatz und auch in der Schule, diese ganzen Elemente miteinander zu verbinden. Das finde ich auch etwas, was sehr, sehr produktiv ist. Ja? Ich denke, dass sich darüber dann allerdings nochmal so eine Frage dieser verschiedenen Epochen dort aufspannt. Ja? Dass die Einbettung von der Schule selbst in eine moderne, postmoderne Gesellschaft dann allerdings auch Probleme in die Schule hineinbringt, die sich dort im Prinzip in diesem Rahmen noch nicht völlig auflösen lassen. Weil es gibt, also du formulierst das gerne mit diesem für das Beste für das Kind, wie du das eben schon genannt hast, ja.
Und
das Neue bei der Postmoderne ist im Prinzip, dass wie alle Werte, also in der Tradition wusste man, was das Beste für das Kind ist, nämlich das, was man schon immer gemacht hat, was in den religiösen Büchern stand. In der Moderne wusste man auch, was das Beste für das Kind ist, nämlich das, was eine klar denkende Vernunft uns sagt. Und in der Postmoderne löst sich überhaupt so ein sozialer Konsens. Was ist denn das Beste für das Kind auf? Ja. Und damit sind das, was du jetzt, diese drei Gruppen dieser verschiedenen Kulturen und der Menschen, die die vertreten, das, was du jetzt so benennst, das sind aus postmoderner Sicht eigentlich so drei Aspekte, zu denen noch unzählige andere kommen. Unzählige Werte, die hineinspielen von Schülern, von Gruppen von Schülern, von Szenen, in denen sich Schüler rumtreiben, wenn ich es mal so nennen darf, von den Lehrern, die Ansprüche von den Eltern. Und all das trifft in der Schule aufeinander, ja. Und da kommt nochmal so eine neue Ebene von Postmoderne hinzu, die diese ganze Sache nochmal gnadenlos komplizierter macht, ja, die unglaublich an Möglichkeiten schafft, die unglaublich viel Freiheit schafft, aber umgekehrt auch wirklich zur Freiheit verurteilt, ja, wo man nicht mal sagen kann, vernünftig betrachtet ist das so und deswegen machen wir das so, sondern man hat wirklich ganz, ganz viele verschiedene Konzepte von dem, was vernünftig oder das Beste für das Kind ist, ganz viele Formen von Rationalitäten und Realitäten, die jetzt in so einer postmoderneren Gesellschaft reinspielen in die Schule.
Und das ist ja auch, was du gerade ansprichst, ist ja auch so die, sagen wir mal, ein bisschen die Schattenseite der Postmoderne. Bei all den Vorteilen und dem Lob der Differenz und der Vielfältigkeit Perspektiven, dass das große Bild verloren geht und dass man dann sozusagen in Differenzierung und Fragmentierung verloren ist. Also ich stelle das fest, auch bei Schulen, dass da so viele Ansätze ist, dass es überhaupt kein Dach mehr gibt. Wofür machen wir das eigentlich? sozusagen. Also dass jeder irgendwas macht und deswegen ist so eine Bewusstwerdung, worum geht es eigentlich bei dem ganzen Prozess? Also einen großen Kontext zu haben, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, mit einer integralen Landkarte, so generell sie erstmal ist, hat man, glaube ich, eine grobe Orientierung über menschliche Potenziale, die zu entwickeln sind, über die Stufen, in denen Kinder das überhaupt können, entsprechend ihres Alters, und auch einen Blick auf die Gesellschaft, in der das passiert. Und wir befinden uns ja gesellschaftlich so ein bisschen, in der Moderne, im Übergang zur Postmoderne und mit Tupfern, sagen wir mal, schon darüber hinaus, die ermöglichen, diese tollen Seiten der Postmoderne und auch dessen, was vorher war, zu bewahren, aber in den großen Kontext zu stellen und dadurch wirklich auch wieder eine Orientierung in der ganzen Differenziertheit und Fragmentiertheit und oft auch in der Beliebigkeit der Werte zu schaffen. Das ist, glaube ich, darin sehe ich für mich persönlich, ist das einfach eine große Hilfe, mich da nicht in der Vielfalt zu verlieren, sondern ein großes Bild aus zwar einer großen Höhe, die nicht alles erklärt, aber die irgendwie eine grobe Orientierung und Aufmerksamkeitsrichtung ermöglicht.
Schön, ich würde gerne hier auch mal kurz unterbrechen wieder und die Gelegenheit nutzen, nachdem die Zeit auch schon fortgeschritten ist, zu sehen, ob wir hier auch von unseren Zuhörern eine Frage haben. Dazu müssen wir kurz, glaube ich, auch den Modus umschalten von dem Präsentationsmodus, den wir gerade haben, zum Konversationsmodus. Das wird einen kurzen Augenblick dauern. Und während wir das machen, sage ich auch ganz kurz noch für diejenigen unserer Zuhörer, die per Computer dabei sind, per Internet, die Telefonnummer, über die man sich einwählen kann, um hier beim Gespräch teilzunehmen, falls die nicht zur Hand ist. Die Einwahlnummer wäre noch einmal 001-219-509-8 und 3x die 2. Und dann noch der Zugangscode 52-95-00 und die Raute-Taste. Und wie immer kurz die Bitte, falls ihr euch per Telefon hier einwählt, bitte schaltet euren Computer leise, damit nicht Telefon und Computer gleichzeitig lautgestellt sind, sonst haben wir hier eine Echo-Funktion, die unser Gespräch eher erschweren wird. Vielleicht ist ja jemand schon in der Leitung. Wenn es hier eine Frage gibt, sonst würden wir kurz das Gespräch weiterführen, aber wenn es eine Frage gibt, wäre es jetzt ein guter Augenblick. Wenn dem jetzt gerade noch nicht so ist, würde ich gern, Axel, auch an dich die Frage stellen. Ihr habt beide ja davon gesprochen, wie wichtig der Lehrer in dem Ganzen ist. Und es war auch der Aspekt dabei, der Kultur im Konferenzzimmer sozusagen. Inwiefern ist die Frage der Pädagogik auch eine Frage der Bewusstseinskultur des Lehrkörpers? Was muss sich im Lehrkörper ändern, um hier mit der Pädagogik weitergehen zu können? Ist es nicht auch eine Frage der eigenen Bewusstseinskultur, um überhaupt fürs Kind, wie du gesagt hast, da sein zu können? Das heißt, ich muss ja eigentlich ein sehr bewusster Mensch sein, um überhaupt das, was du angesprochen hast, präsent zu sein und fürs Kind anwesend sein zu können, dazu überhaupt in der Lage zu sein. Das heißt eigentlich Pädagogik, wenn wir von Pädagogik sprechen, sprechen wir selten eigentlich von der Erziehung der Erzieher. Aber braucht das nicht?
Ja, ich würde gerne noch zu Sonja einen kurzen Anknüpfer machen und dann auf deine Frage kommen, ja? Weil ich fand es sehr spannend, was Sonja vor unserer Unterbrechung jetzt gesagt hat. Und Aufgabe unseres Gesprächs ist, denke ich, für ein gutes Stück weit auch gespannt zu machen, Menschen auf unsere Zusammenkunft in der Herbstakademie. Und ich denke, dass gerade diese Einbettung von Pädagogik in moderne Tradition, Postmoderne und diese ganzen Schattenaspekte und sonst was wirklich eine Möglichkeit ist, die wir auf der Herbstakademie haben, weil wir wirklich anfangen damit, uns wirklich erstmal einen Begriff von Tradition, Moderne, Postmoderne zu entwickeln. Und ich hätte bei vielen, was Sonja jetzt gesagt hat, schon das Bedürfnis zu sagen, nee, also da sehe ich Postmoderne schon ein Stückchen weit anders. Oder ich sehe nicht unbedingt, dass Wilber in jeder Hinsicht ein Überwinder der Postmoderne ist, sondern eher jemand, also ich kann ihn mir auch gut vorstellen als ein Bewahrer der Moderne. Und dafür, denke ich, haben wir gute Möglichkeiten in der Herbstakademie, dafür eine Grundlage zu schaffen in unseren ersten Gesprächen, wo wir dann, wenn es wieder dort wieder um Pädagogik geht, dann wirklich darauf anknüpfen können. Ja. Und jetzt auf deine Frage zu sprechen zu kommen, Tom, ja, das versuchte ich eben im Prinzip damit auszudrücken. Ja. Eine Bewusstseinskultur in der Hinsicht, dass ein Lehrer wirklich in seiner eigenen spirituellen Entwicklung gegründet ist, in einem Prozess der Selbsterziehung, den man bestimmt auch in Kollegien ein gutes Stück weit fördern kann, der natürlich aber letztendlich eine Sache sehr weitestgehend von persönlicher Entwicklung und persönlicher Initiative ist. Das ist für mich eben wirklich diese andere Seite, ja, dieser andere Pol von Spiritualität, der dazugehört zu dieser Geistesgegenwart, Präsenz im Unterricht, zu diesem für die Kinder Dasein. Und für mich ist das auch etwas, was sich überhaupt nicht bloß auf die Lehrer beschränkt, sondern eigentlich auf alle Menschen sich bezieht, die mit Kindern zu tun haben. Eine solche Präsenz, ein solches für sie Dasein, eine solche Geistesgegenwart brauchen Kinder in jeder Hinsicht. Das brauchen die von ihren Eltern genauso wie von Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern, wie sie es auch von Lehrern brauchen. Und in der Hinsicht kann, denke ich, so eine entwickelte Spiritualität mit den ganzen Qualitäten, die sie im unmittelbaren Umgang, in der Präsenz, im Dasein für Kinder bietet, wirklich eine gute Möglichkeit bieten.
Und Kindergärtnern, wie sie es auch von Lehrern brauchen. Und in der Hinsicht kann, denke ich, so eine entwickelte Spiritualität mit den ganzen Qualitäten, die sie im
Hallo? Ich entsehe im Echo, dass hier jetzt jemand mit Telefon und Computer sich mit
einem Echo was. Ich höre mich.
Und ja, ich hab's auch. Ja. Die Bitte, an den oder denjenigen, den Computer vielleicht leise zu schalten oder einfach in den Nebenraum zu gehen. Ja, hallo?
Ja. Ist jemand dran, oder?
Ist jemand, und gleichzeitig, wenn das jemand ist, der hier sich per Telefon auch ins Gespräch reinbringen kann, gerne. Hallo.
Ja, hallo, da ist Pia aus Zürich und ich bin Lehrerin und ich habe mit sehr großem Interesse eure Diskussion verfolgt und ich kann nur sagen, ich kann dem sehr zustimmen, dass ganz vieles von der Person abhängt, aber natürlich auch das ganze Umfeld dazu beiträgt und dass die Lehrkraft sich ständig weiterentwickeln sollte, das ist wirklich ein Anspruch, den ich persönlich immer hatte. Aber ich merke zunehmend, dass mein Umfeld anders ist als ich. Oder wenn ich manchmal eine Bemerkung dann mache oder anders reagieren möchte, dann gibt's jetzt neuerdings so Äußerungen wie, du bist jetzt aber wieder empfindlich. Also da kann ich nur auch sagen, was Axel sagte, das ist nicht selbstverständlich. Und manchmal ist das wirklich ganz schwierig. Ich spüre da, dass wir auch an einer Schwelle sind. Einigen Menschen ist es bewusst, das, was Neues, und das vor allem die Beziehung, die ihr ja auch angetönt habt, die Beziehung eigentlich das Wichtigste ist, um Lernen ohne Angst möglich zu machen. Und ja, das sind ja noch nicht alle ganz so weit. Und ich schließe mich da natürlich immer wieder ein, aber jedes Mal, wenn ich mal ein bisschen wieder weitersehe oder ein bisschen den Raum öffnen möchte, merke ich, es ist nicht einfach.
Möchte vielleicht jemand von euch so Zeit darauf antworten?
Ja, gern. Also ich glaube, das ist ja so, der Weg der Veränderung fängt mit uns selbst an. Das heißt nicht, dass die anderen sich automatisch mitverändern. Und das ist einfach, gewisserweise sind wir da auch Pionierinnen oder Pioniere für was Neues. Und oft braucht es auch wirklich eine Zeit, sozusagen, bis sich das in Kultur umsetzt. Also zu gucken, wie kann ich Menschen finden, die auch so denken. Und am Anfang wird man vielleicht ein bisschen spinnert angesehen oder so. Aber wir können uns ja trösten in gewisser Weise, weil wir in guter Gesellschaft sind. Weil unsere Vorfahren, also als die ersten Aufklärer Schulunterricht gemacht haben, da waren auch nicht alle Hurra geschrien. Und haben gesagt, du musst selber denken und musst nicht nur das wiederholen, was immer alle gesagt haben, was der Kaiser oder weiß der Geier wer gesagt hat oder der Fürst so und so. Und das ist einfach, die Übergänge, das hast du ja auch richtig gesagt, sind schwierig und man braucht eine große Perspektive und man braucht dieses, glaube ich, auch da dieses grundlegende Ja, dass man auch diese Altersfrustration dann aushalten kann. Und sagt, so ist das. Also ich kämpfe auch in gewisser Weise für was Neues und bring das in die Welt und bin beharrlich und halt die Fackel aufrecht, auch wenn ich da vielleicht erstmal alleine stehe oder mit wenigen anderen, glaube ich. Das ist das eine. Und das andere ist, wie wichtig es ist, so sich auszutauschen mit Menschen, die auch so denken. Weil wenn man ständig die Erfahrung macht, ist das natürlich auch nicht so schön. Und wir haben zum Beispiel jetzt im integralen Bewegung gibt es so eine Fachgruppe für integrale Pädagogik, wo wir eben auch versuchen, so einen Austausch zu organisieren zwischen den Menschen, die so arbeiten, dass man sich auch gegenseitig ein bisschen Mut macht und gegenseitig guckt, wie können wir das denn umsetzen unter verschiedenen Bedingungen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Dieses Wir gilt eben nicht nur für die anderen, das gilt auch für uns selbst. Wir brauchen das auch, dass wir das Neue, was da ist, auch nähren.
Schön. Ist noch jemand in der Leitung, der sich, oder Pia, möchtest du vielleicht noch dazu was sagen, ja?
Nee, das ist wirklich sehr schön gesagt und vor allem dieses Durchhaltevermögen im Alleingang. Danke, Sonja, das stimmt, das braucht Kraft und ja.
Mhm. Ja, wir stärken uns da gegenseitig ein bisschen.
Ja, wunderbar. Danke.
Ja.
Ja, falls sonst noch jemand in der Leitung ist, der sich hier kurz ins Gespräch mit einbringen möchte.
Ja, wenn das hier vielleicht nicht ist, also vielleicht würde ich von Axel auch mal gerne wissen. Also ich sag mal, Bezug auf das, was Pia gerade gesagt hat. Also mir geht das auch oft so, dass ich denke, mein Gott, wir haben Schulen verändern und Kultur verändern, das sind ja nun nicht gerade so richtig kleine Aufgaben, sondern relativ groß. Und wenn ich jetzt nur immer ein kleines Ich gehe, dann denke ich manchmal, ups, bist du wahnsinnig. Also dann zieht sich auch alles zusammen. Und auf der anderen Seite, wenn sich das dann wieder öffnet, und da hilft eben Meditation, also dass man nicht nur das ist dass man auch getragen ist von etwas viel Größerem. Das ist für mich zum Beispiel für die Praxis, die ich mache, eine ganz unerlässliche Quelle. Also wenn das nicht aus dem käme, hätte ich gar nicht den Mut, so eine große Aufgabe anzupacken. Also das ist, glaube ich, das ist nicht nur eine rationale Erkenntnis, also dass da irgendwas Größeres ist auf der Landkarte, weil es kein Silber geschrieben hat oder so, sondern für mich ist das wirklich eine große Quelle von Kraft. Und ich merke, wenn ich da reingehe, dann das ist wie so ein Bad, wo man dann wieder sozusagen Ärmel aufkrempelt und weitermacht irgendwie so. Das glaube ich ganz, ganz wichtig, sozusagen das auch als bewusste Kraft einzusetzen, weil viele, viele Lehrkräfte leiden auch so an Erschöpfung. Und ich glaube, ein Teil, außer dass die Bedingungen heute auch wirklich schwierig sind an der Schule, das muss man schon sagen, ein Teil kommt auch daher, dass diese große Kraftquelle fehlt. Wenn man das nur aus sich macht, glaube ich, nicht in einem größeren Kontext, ist die Aufgabe sehr, sehr groß.
Ja, ich, da du mich ja nun darauf ansprichst, ich muss sagen, für mich ist, ich würde da wieder auf diese beiden Aspekte von Spiritualität zurückkommen, dass im Prinzip so ein Lehreralltag so eine spirituelle Seite hat und eben so die Spiritualität, die man so für die ein Lehrer so für sich leben kann, diese andere Seite davon ist. Und ich muss sagen, für mich ist das nun so eine Situation wie die von Pia. Ich kenne jetzt nicht ihren Hintergrund. Mir ist das ich bin halt an der Waldorfschule, wo man mit so einer Haltung ja vielleicht auch bei manchen Kollegen ein Lächeln bekommen würde, aber wo sowas durchaus normal ist. Ja? Aber ich muss andererseits auch sagen, für mich ist der, wenn ich mich als Lehrer befrage, der entscheidende Pol, diese alltäglich gelebte Spiritualität im Unterricht.
Ja.
Und ich muss sagen, schon lange bevor ich versucht habe, da wirklich auch einen gewissen spirituellen Weg zu gehen, habe ich eigentlich schon diesen Pol Spiritualität im Unterricht als Kraftquelle empfunden. Ja. Ich kann mich total erinnern, als ich so wirklich, ich bin ja kein ausgebildeter Lehrer, sondern auch von der Ausbildung her Biochemiker, Philosoph, habe dann an der Uni gearbeitet und bin als Quereinsteiger praktisch in die Schule gekommen. Und für mich war so faszinierend, wirklich auch genau solche Momente im Unterricht, wie ich sie heute als spirituell bezeichnen würde und die mir für mich eine unglaubliche Kraftquelle gewesen sind. Ich kann mich an Phasen erinnern von wirklich schweren persönlichen Krisen, wo der Unterricht für mich die Kraftquelle in meinem Leben überhaupt gewesen bin. Wo ich wirklich in die Klasse reingehe, die Türe aufmache, alles, was ich an privaten Problemen habe, fällt völlig ab von mir. Ich mache meinen Unterricht, bin gut drauf, ja, kann mich wirklich mit den Schülern verbinden. Ich mache die Türe wieder zu und stolper wieder in meine schwierige persönliche Situation herein. Ja? Also wunderbar. Eigentlich habe ich Unterricht, wenn er wirklich
formuliert.
Und ich muss sagen, Unterricht kann einfach so eine ganz, das ist eigentlich die Spiritualität. Und für mich ist wirklich dieser andere Pol von spiritueller Entwicklung eigentlich das, wo man das bewusst in die Hand nimmt und sich sagt, ja, da kann ich auch noch was dran tun. Das muss ich jetzt nicht nur meiner Lehrerbiografie überlassen. Ja. Und ich denke, das ist es auch, für mich ist das auch das Maß. Ja. Also an Waldorfschulen, wir haben ja jetzt ja fast noch Konferenzzeit an Waldorfschulen, das heißt, da rufen keine Waldorflehrer, sind vielleicht nicht viele Waldorf-Lehrer dabei, die mir da wirklich böse sein können dafür. In Waldorfschulen hat man auch oftmals so diese etwas zur Geschau getragene Spiritualität, die eben nicht in so einer Präsenz, in so einer Geistesgegenwart, in so einer Gegenwärtigkeit, in so einem für das Kind, für den Jugendlichen Dasein mündet. Ja? Und da kommt sie zumindest bei Schülerinnen und Schülern natürlich ganz schlecht an. Sondern da ist das Kriterium wirklich, wenn ich eine spirituelle Praxis mache, ist die einzige Frage, die interessiert, wie mündet das in so eine Gegenwärtigkeit im Unterricht, in so eine Geistesgegenwart, in so eine Präsenz für die Schüler, in ein für die Kinder Dasein. Nichts anderes interessiert. Und in dieser Zweck-Mittel-Relation würde ich zumindest für den Lehrer als Lehrer das Ganze jetzt sehen. Ja?
Ich finde das ganz wichtig, dass du auf den Aspekt hinweist, weil ich glaube, wenn man diese Trennung von Spiritualität und Leben nicht mehr hat, dann ist das, was betont, Ausdruck von dem einen. So, und was wir natürlich nicht immer gleichermaßen halten durch den Tag. Aber wenn das eintritt, was du beschrieben hast, dass man aus dem Besten, was man hat, heraus handelt, aus einer guten Motivation und aus der Präsenz, also aus beidem, aus der Absicht und aus der Absichtslosigkeit, dann ist es wahrscheinlich eine wunderbare Mischung und dann schafft man auch einen Raum, in dem Wachstum möglich ist. Also das ist, glaube ich, ein großes Glück für Menschen, die mit anderen arbeiten, speziell für Lehrkräfte, also einen Raum zu sein, in dem man selbst und andere wachsen können und ihr bestes Potenzial entwickeln können, so würde ich das sagen. Das ist auch wichtig, den Begriff von Spiritualität dazu erweitern. Deswegen nochmal vielen Dank für den Hinweis, sodass man nicht denkt, Spiritualität ist das, was man auf dem Kissen macht und die harte Arbeit ist sozusagen im Unterricht oder so. Ist ganz wichtig. Dazu gehört aber auch, außer dieser Präsenz, das sage ich trotzdem nochmal, dass man wirklich, wenn man das Beste fürs Kind, was auch immer man das ist, sich macht, tun will, auf seiner höchsten Ebene agieren will, dass da auch zugehört, dass wir auf dem besten Stand unseres Wissens sind. Weil ich glaube, Präsenz ist wichtig, aber in der Präsenz ist auch wichtig, dass wir auf dem Stand unserer Zeit sind. Also so, dass Lehrer sozusagen wirklich sich als Lernende begreifen und auf dem neuesten Stand des Wissens unserer Zeit sind und nicht aus dem holen, was man immer schon gemacht hat oder was nur irgendwo im Ordner stehen haben. Und gute Lehrkräfte sind immer auch Lernende.
Schön, also ich bin völlig d'accord, ja, bin ich völlig einverstanden mit.
Ja, weiß ja, wie du arbeitest.
Ich würde das auch gerne als Schlusswort nehmen. Wir sind ja auch schon am Ende unserer Zeit. Herzlichen Dank euch beiden für das spannende Gespräch. Ich hoffe, es hat auch Lust gemacht auf die Herzakademie selber, wo wir dieses Gespräch sicher auch weiterführen werden und auch den Kontext von Bewusstseinsevolution stellen werden. Wir haben noch einen Webcast nächste Woche zu diesem gleichen Thema und wie gesagt, in 14 Tagen am Wochenende die Herbstakademie in Frankfurt und ich würde mich freuen, viele von euch auch in Frankfurt direkt begrüßen zu dürfen. Insofern einen schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss miteinander.
Ja, tschüss und vielen Dank.
Ja, tschüss.